Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Zwölf Uhr dreißig, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Das Ultimatum aus den USA für die Schweizer Banken. Die Aktien tauchen. Bankierpräsident Odier hofft auf eine rasche, umfassende Einigung. Der Juli im Minus. Die Schweizer Hotellerie spürte den harten Franken und das nasse Sommerwetter. Das KV in der Krise. Jeder Vierte mit einem kaufmännischen Abschluss steht nach der Lehre auf der Straße. Und Afghanistan. 10 Jahre nach 9/11. Bekenntnisse von amerikanischen Soldaten in Kabul und der steinige Weg des Landes Richtung Stabilität und Wohlstand, der Schwerpunkt später in der Sendung. Rendezvous am Mikrofon ist Gurdin Vinzenz. Zuerst zu Thomas Fuchs mit dem Nachrichtenüberblick.
Die Schweizer Börse ist mit deutlichen Verlusten in die neue Woche gestartet. Begründet wird dies mit negativen Zahlen aus den USA und wegen der weltweit steigenden Rezessionsängste. Gegenwärtig ist der Swiss Market Index 3,2% im Minus. Besonders unter Druck kamen die Bankentitel. Der Aktienkurs der Grossbank Credit Suisse verliert gegenwärtig fast 8%. Die UBS-Aktien sind fast 7% im Minus. Die amerikanische Regierung hat 17 Grossbanken, darunter die CS, wegen angeblich unlauterer Hypothekengeschäfte auf Schadenersatz in Milliardenhöhe verklagt. Der Baselbieter Konzern für Spezialchemie, Clariant, erwartet dieses Jahr weniger Umsatz. Als Reaktion auf die Ankündigung sank der Kurs der Clariant-Aktie um 15%. Die Schweizer Bauern haben im letzten Jahr deutlich weniger verdient. Das meldet die Forschungsanstalt Agroscope des Bundesamtes für Landwirtschaft. Im Vergleich zum Vorjahr sank das Einkommen eines landwirtschaftlichen Referenzbetriebs um 8,5%. Das entspricht einem Rückgang um gut 5'000 auf noch etwas mehr als 55'000 Franken. Der Rückgang sei vor allem auf Ernteausfälle wegen ungünstiger Wetterverhältnisse zurückzuführen und auf die tieferen Milchpreise. Im Gegensatz zu den Einkommen der Bauern stiegen letztes Jahr laut Agroscope die Direktzahlungen um rund 3%. Der Juli war für den Schweizer Tourismus ein schlechter Monat. Gegenüber dem Vorjahr hat die Zahl der Übernachtungen um 3,5% abgenommen. Das heißt, es wurden fast 150'000 Übernachtungen weniger gezählt. Neben dem starken Franken setzte offenbar auch das schlechte Wetter der Hotelbranche zu. Von den KV-Lehrabgängerinnen und Abgängern findet nach der Lehre jeder Vierte keine Stelle. Das zeigt eine Umfrage des Kaufmännischen Verbandes bei über 2'000 Lehrabgängern. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, von ihrem Lehrbetrieb weiter beschäftigt zu werden. Der Kaufmännische Verband Schweiz fordert jene Unternehmen, die keine Lehrstellen anbieten, auf, wenigstens jungen Arbeitskräften mit einem Lehrabschluss eine Chance auf den Berufseinstieg zu bieten. Der Schweizer Obstverband ist mit der Beschwerde gegen einen Apfelwein aus Dänemark auch vor Bundesgericht erfolglos geblieben. Der Obstverband hatte die Bewilligung für das stark verdünnte Getränk angefochten, weil dieses 85% Wasser enthält, mehr als die in der Schweiz erlaubten 30%. Die Richter verteidigten das sogenannte Cassis de Dijon-Prinzip. Produkte, die in einem EU-Land rechtmäßig im Verkehr sind, dürfen auch in der Schweiz frei verkauft werden. Der Finanzchef des Grossverteilers Coop, Hans-Peter Schwarz, ist tödlich verunglückt. Das teilt die Coop-Genossenschaft mit. Schwarz sei am Samstag in Graubünden bei einem Ausflug der Coop-Geschäftsleitung mit dem Fahrrad verunfallt. Er starb im 61. Lebensjahr. Schwarz war seit 1998 Leiter des Bereichs Finanzen Services von Coop und Mitglied der Geschäftsleitung. In Italien hat die größte Gewerkschaft für morgen massive Protestaktionen angekündigt. Anlass sind die Sparmaßnahmen der Regierung, welche die Arbeitnehmer und Pensionierten treffen würden, nicht aber die Reichen. Morgen soll ein 8-stündiger Streik den öffentlichen Dienst und damit auch den Bahn- und Luftverkehr lahmlegen. Die internationalen Züge und Flüge sollen jedoch nicht betroffen sein, versichern die italienische Staatsbahn und die Fluggesellschaft Alitalia.
Rendezvous, die Informationen am Mittag auf Radio DRS. Bis morgen sollen die CS und kleinere Schweizer Banken den USA die Namen von Steuersündern verraten. Das Gespräch dazu mit Bankierpräsident Patrick Audier gleich hier. Dann 10 Jahre seit 9/11, 10 Jahre Krieg gegen den Terror.
You want to be a war hero, but after you go through the training, you realize that it's more serious than it is fictional as far as looking at movies and other, you know, fictional type of.
Du willst ein Kriegsheld werden, aber dann merkst du, das ist kein Kriegsfilm, das ist ernst, sagt dieser US-Soldat in Afghanistan. Er und ein Truppengefährte reden über ihre Gefühle. Und der KV-Abschluss, früher der Garant für den sicheren Job, heute nicht mehr. Warum? Ist die Ausbildung veraltet oder machen sie einfach zu viele? Wir fragen nach beim Kaufmännischen Verband im Tagesgespräch um 1. Jetzt ist es 12.36 Uhr, Zeit für das Update zu Märkten, Meteo und Mobilität. Thomas Fuchs.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.188 Punkten, minus 3,2%. Der Euro wird zu einem Franken 11,12 gehandelt, der Dollar zu 78,65 Rappen. Zum Wetter. In weiten Teilen der Schweiz hat es seit Samstagabend äußerst stark geregnet. Die höchsten Regenmengen fielen in der Südschweiz mit bis zu 76 Litern auf den Quadratmeter. Aber auch im Mittelland gab es viel Regen, nämlich bis zu 65 Liter, wie die Wetterdienste maßen. Damit zur Prognose. In den Alpen und Voralpen lässt der Regen auch ganz im Osten weiter nach. Dort gibt es aber nur zögernd etwas Sonne. Anders im Flachland und im Wallis. In diesen Gebieten setzt sich die Sonne von Westen her mehr und mehr durch. Im Tessin scheint heute zum guten Teil die Sonne, allerdings sind am Nachmittag noch einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen steigen im Norden auf 20 und im Süden auf 25 Grad. Morgen Dienstag scheint im Norden die Sonne, im Süden ist es zum Teil bewölkt. Am Mittwoch ziehen im Norden neue Wolken auf und es fällt etwas Regen bei 21 Grad. Im Süden wird es bis 24 Grad warm. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Zentralschweiz auf der A2 in Richtung Luzern. Stau wegen einer Baustelle zwischen dem Eichtunnel und Sempach.
Und wieder hängt ein Damoklesschwert aus Amerika über den Schweizer Banken. Washington will im Steuerstreit mit der Schweiz ganz offensichtlich den Druck erhöhen und fordert von der Credit Suisse und 9 weiteren kleineren Banken ultimativ Daten über Steuerhinterzieher. Droht damit ein zweiter Fall UBS? Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi.
Bis morgen Dienstag solle die Schweiz den amerikanischen Behörden umfassend und offen Auskunft geben. Auskunft darüber, ob und wie US-Bürger mit Hilfe von Schweizer Banken in den USA Steuern hinterzogen haben. Dies soll der amerikanische Vizejustizminister James Cole dem Schweizer Finanzstaatssekretär Michael Ambühl geschrieben haben, wie die NZZ am Sonntag und die Sonntagszeitung gestern unabhängig voneinander berichteten. Andernfalls drohten Strafklagen gegen die betreffenden Banken. Auf diese neue Eskalation im Steuerstreit mit den USA reagiert die Politik in Bern verärgert. SVP-Nationalrat Hans-Rudi Wandfluh etwa, der Präsident der Wirtschaftskommission WAK, sagt auf Anfrage:
«Das kommt bei mir äußerst schlecht an. Wir sind ein Rechtsstaat, wir haben ordentliche Abläufe und an diese hat sich unsere Regierung zu halten, auch wenn die USA Druck macht.»
Das Vorgehen erinnert an den Fall UBS, wo die Grossbank 780 Millionen Dollar bezahlen musste, um einer ruinösen Anklage zu entgehen und die Schweiz den USA 4.500 Kundendaten aushändigen musste. Dank diesen Daten und dank freiwilligen Selbstanzeigen von US-amerikanischen Steuerhinterziehern haben die amerikanischen Behörden nun einiges Material in den Händen, um den Druck auf andere Banken zu erhöhen. Doch mit Drohungen und Ultimaten komme man nicht weiter, sagt der freisinnige Nationalrat Rudi Noser.
Wir sollten im Gespräch bleiben. bleiben, mit den Amerikanern unsere Position zu erklären. Wir haben hier Doppelbesteuerungsabkommen und Abgeltungssteuer. Das heißt, die Schweiz hat sehr gute Angebote für die Amerikaner und vielleicht werden sie früher oder später auf das einsteigen.
Zum Schweizer Angebot gehört auch der Vorschlag des Bundesrates, den amerikanischen Ermittlern unter gewissen Umständen Auskünfte zu ganzen Gruppen von Bankkunden zu geben, auch ohne Namensangabe. Die Wirtschaftskommission wird noch in der September-Session über das Thema sprechen. Und dabei werde man sich das Tempo nicht von den USA diktieren lassen, sagt auch Hildegard Fessler, sozialdemokratische Nationalrätin und Winoser, Mitglied der WAK. Aber nun müsse man endgültig reinen Tisch machen.
Ich glaube, wir sollten jetzt dann einfach mal von Finanzministerin zu Finanzminister ganz klar über diese Sache sprechen, damit wir das ein für alle Mal erledigen können. Wir sollten klar sagen, die Schweiz will kein Bankgeheimnis für ausländische Steuerhinterzieher und eine Lösung finden, die eine saubere Regelung bringt.
Ob Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf tatsächlich zu einem solchen Schritt bereit ist, weiß man nicht. Beim Finanzdepartement lautet die einzige Stellungnahme zum Thema heute, Zitat, es wäre unklug, jetzt etwas zu sagen.
Klaus Bonanomi. Der Bankenplatz Schweiz gerät also wieder in die Defensive. Die neue Klagedrohung aus den USA sorgt nicht nur in der Politik, sondern natürlich auch bei den Bankern für Anspannung. Beat Soltermann hat dazu Patrick Audier befragt, er ist Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung.
Patrick Audier, es gibt düstere Wolken wieder über dem Finanzplatz Schweiz. Es drohen Klagen aus den USA. Wie dramatisch ist das?
Ich glaube, es ist eine Situation, die wir hier nochmals lösen müssen, wie wir das bei der Situation mit England und Deutschland.
Sehen Sie das als eine Art Erpressung, als eine Drohung oder was ist es?
Ich glaube, es ist eine delikate Situation, aber was wichtig ist, dass die Rechtssicherheit in der Schweiz aufbewahrt sein kann.
Welche der Banken sind denn am meisten bedroht? Welche müssen am meisten zittern? Ist es die große CS oder ist es eine der vielen kleineren Banken, die auch im Visier der US-Behörden sind?
Das Problem ist das gleiche für alle die Banken, die betroffen sind. Ich glaube, man kann nicht einen Unterschied dazwischen machen.
Aber die eine ist systemrelevant, die andere nicht?
Ja, sicher, aber das Problem ist ein Problem des Platzes Schweiz. Und wir müssen in diesem Sinn den zukünftigen Ruf verteidigen. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass Staatrecht da respektiert wird.
Was schlagen Sie denn vor? Was sollte man machen?
Ich glaube, wir haben Initiativen genommen, wie zum Beispiel geprüft mit Deutschland und England. In diesem Sinn können wir auch vorschlagen, ein paar Maßnahmen mit Amerika. Aber das muss innerhalb des gesetzlichen Rahmenbedingungen sein. Und wir haben zwei Doppelbesteuerungsabkommen, das alte und das neue. Und inzwischen den zwei können wir die Lösung sicher finden.
Aber die USA wollen keinen Vertrag, die wollen jetzt Informationen, die wollen Daten. Das eilt, da kann man nicht mehr lange verhandeln. Was muss man machen?
Also wenn etwas Falsches geworden ist, das muss es korrigiert sein. Wenn das innerhalb des gesetzlichen Rahmenbedingungen gemacht sein kann, ist es akzeptabel. Wir werden alles machen, um diesen Maßnahmen innerhalb diesen zwei Doppelbesteuerungsabkommen zu finden. Und ich glaube, da haben wir eine Chance, also zur Befriedigung beider Parteien zu führen.
Notrecht, neue Daten heraus?
Sicher nicht. Notrecht muss es nicht sein. Wir müssen absolut sicher machen, dass es verstanden wird, dass hier in der Schweiz wir haben diese Stabilität, auch weil wir diese Rechtssicherheit haben. Das ist genau das Gleiche in Amerika und ich kann mich nicht vorstellen, wieso die Amerikaner diese Empfindlichkeit nicht haben könnten.
Sie pochen auf Rechtsstaatlichkeit, auf das Recht. Andererseits haben die Schweizer Banken sich um das Recht futiert in den USA.
Deshalb sage ich, es war ein Fehler. Wir müssen diese Fehler bezahlen. Das ist kein Problem. Das ist absolut klar. Es muss so sein, aber gleichzeitig haben wir die Interesse des Landes für die Zukunft im Kopf und in diesem Sinne muss es kein Präzedenz sein.
Gewisse Schweizer Banken haben auch nach dem UBS-Skandal immer noch das Gesetz gebrochen. Ist eine relativ schwache Position, die Sie hier in den Verhandlungen haben?
Nochmals, ich kann die einzelnen Verhalten nicht kommentieren, aber ich sage, im Sinne von dem Ruf des Finanzplatzes muss es so sein heute, dass die Banken müssen sich einigen über eine Lösung und auch einigen über ein Verhalten. Das haben wir schon gemacht.
Und bis wann haben wir diese Probleme mit den USA auf dem Tisch?
Also es muss schnell gehen. Es muss schnell gehen. Ich glaube, es geht nicht in die Interesse von Amerika, nur in unser Interesse, das zu lange zu führen. Und ich erwarte, dass in den kommenden Monaten eine Lösung gefunden wird.
Sagt Patrick Audier, er ist Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung. Beat Soltermann hat die Fragen gestellt. Jetzt zeigen es die ersten Zahlen. Der Schweizer Tourismus hatte keinen guten Sommer. Wegen des starken Frankens und wohl auch wegen des relativ schlechten Wetters. Fast 150.000 Übernachtungen weniger verzeichneten die Hotels in der Schweiz allein im Juli. Die schlechten Prognosen, die die Tourismusorganisationen schon vor den Ferien machen mussten, haben sich also bewahrheitet. Charles Liebherr.
-3-5% bei den Übernachtungen. Damit haben die Schweizer Hoteliers gerechnet. Sie sollten Recht behalten. Der starke Franken, natürlich, aber auch das schlechte Wetter Anfangs Juli hat dazu geführt, dass viele, vor allem europäische Stammgäste, diesen Sommer einen großen Bogen um das Ferienland Schweiz machten. Christoph Juhn, Direktor des Verbands Hotellerie Suisse, sieht in den Juli-Zahlen bereits sehr schlechte Vorzeichen für den Rest des Jahres.
Wir müssen nämlich wissen, dass es viele Annullationen gegeben hat wegen dem schlechten Wetter. Das kam für viele Gäste wahrscheinlich gelegen, weil sie unter dem Eindruck auch des starken Frankens stehen bezüglich der Nachfrageentwicklung. Das sind für mich negative Vorboten, dass es jetzt noch viel schlimmer kommen könnte.
Auch Schweizerinnen und Schweizer buchten weniger Ferien in ihrer Heimat, nahmen den schwachen Euro dieses Jahr zum Anlass, ins Ausland ans Meer zu fahren. Beides zusammengenommen sorgte für viele leere Betten in Schweizer Hotels, vor allem in den Bergregionen, nicht in den Städten. Zürich, Bern, Basel, dort verzeichnen die Hotels mehr Buchungen als im Vorjahr. Das sei vor allem auf den Geschäftstourismus zurückzuführen, betont Christoph Juhn. Dieser positive Trend könne schon rasch wieder drehen.
Mit Sorge blicken wir jetzt auf die weltwirtschaftliche Gesamtentwicklung, weil wenn jetzt die Risiken in Richtung Rezession gehen, dann werden wir auch in den Städten dann doch deutliche negative Impulse zu verzeichnen haben. Davor haben wir großen Respekt.
Für die einzigen Lichtblicke in der Schweizer Hotellerie sorgen zurzeit die Gäste aus Russland, China, Indien. Sie kommen immer zahlreicher in unser Land. Noch dauert der Aufenthalt in der Schweiz nur wenige Tage, kommt die Mehrzahl in günstigen Gruppenreisen. Das seien die Früchte jahrelanger Vorarbeiten. In den letzten Jahren sei es dem Schweizer Tourismus nämlich gelungen, neue Gästesegmente zu erschließen. Ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz, zum Beispiel Österreich, sagt Christoph Juhn.
Das ist jetzt ein Entwicklungsprozess. Die kommen jetzt zuerst in Gruppen. Die werden später auch als Einzelgäste dann kommen, in der Familie eher. Also das ist sehr, sehr positiv.
Kurzfristig löst das aber keine Probleme. Kurzfristig hilft dem Schweizer Tourismus nur ein schwacher Schweizer Franken. Auch da sind die Prognosen zurzeit aber wenig optimistisch.
Zehn Jahre sind vergangen seit den Terroranschlägen auf die Twin Towers in New York. Und fast ebenso lang dauert jetzt schon der Krieg in Afghanistan, der sogenannte Krieg gegen den Terror. Immer noch sind 90.000 amerikanische Soldaten in Afghanistan im Einsatz. Die meisten hatten keine Ahnung vom Land, bevor sie dorthin geschickt wurden. Karin Wenger war eine Woche mit der amerikanischen Armee in Kandahar im Süden des Landes unterwegs. Sie hat zwei Soldaten gefragt, wieso sie in der Armee kämpfen und wie sie umgehen mit Töten und Tod.
Der Militärpolizist Leon und der Sanitäter Giovanni könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch sind beide Soldaten der amerikanischen Truppen in Kandahar, dem Herzland der Taliban. Leon ist ein 2 Meter großer schwarzer Hühne aus einem kleinen Dorf in Illinois. Er hat Politologie studiert, bereits im Irak gedient und ist erst vor wenigen Wochen in der südafghanischen Stadt Kandahar gelandet.
Well, I joined the army. The first time I joined the army was 2002. This is actually my second time in.
2002 sei er in die Armee eingetreten. Damals hätten alle davon gesprochen, dass Amerika bald gegen Nordkorea und Irak in den Krieg ziehen würde. Es werde zu einem Großaufgebot kommen, wie vor dem Vietnamkrieg. Da habe er sich gesagt, ich schmeiße die Uni, ich gehe freiwillig in die Armee. Anders Giovanni. Er ist klein und wirkt schüchtern, wie er da sitzt mit eingezogenen Schultern. Giovanni kommt aus Honduras und ist seit 11 Monaten in Afghanistan. Jahrelang lebte er als illegaler Einwanderer in den USA. Nach 12 Jahren konnte er endlich beim zuständigen Ministerium vorsprechen und erklären, wieso er Amerikaner werden wolle.
And I told her I eventually wanted to join the military. You know, my wife was pregnant. I had no way to support. So
Er wolle in die Armee eintreten. Er habe eine schwangere Frau, keine Möglichkeit, Geld zu verdienen, sei müde herumzusitzen und wolle dem Land dienen. So sei er Soldat geworden und hoffentlich werde er bald auch Amerikaner. Weder Giovanni noch Leon wussten viel über Afghanistan. Ja, es sei heiß hier, es gebe Taliban und den Frauen dürfe man nicht die Hand geben. Und noch was, sagt Leon.
You want to be a war hero, but after you go through the training, you realize that it's more serious than it is fictional as far as looking at movies and other, you know, fictional type of.
Ich kam, weil ich dachte, so würde ich ein Kriegsheld. Aber dann merkte ich, das ist echt. Das ist kein Film, den du einfach wieder zurückspulen kannst. Menschen sterben tatsächlich, werden verletzt. Und du bist für lange Zeit weg von Familie und Freunden. All das geht an die Substanz. Die amerikanischen Soldaten stehen länger als andere Soldaten, nämlich ein Jahr im Einsatz, bevor sie nach Amerika zurückkehren. Leons Beziehung hat diese Zeit der Trennung nicht überlebt. Im Februar hat auch Giovanni gemerkt, dass Kandahar nicht bloß ein Trainingslager ist. Es war das erste Mal, dass er mit Opfern eines Massakers konfrontiert wurde, nachdem Taliban-Kämpfer verschiedene Orte in der Stadt angegriffen hatten. Als Sanitäter wurden die Verletzten und Toten als erstes zu ihm gebracht. 13 Tote seien es gewesen.
The first guy that came on my bed was dead. I mean, his hands were cold.
Der erste, der bei ihm aufs Bett gebracht wurde, sei tot gewesen, die Hände kalt. Es sei das erste Mal gewesen, dass er einen Toten gesehen habe. Zum Glück sei es kein Amerikaner gewesen, sondern ein afghanischer Soldat. Er aber habe nur gedacht, Scheiße, der ist wirklich tot. Es blieb nicht bei diesem Zwischenfall. Am Anfang habe er ständig denken müssen, wieso bin ich es, der hier sein muss? All die schlaflosen Nächte, die Männer, die er nicht retten konnte.
But after seeing enough of them, it doesn't do anything anymore. They're just a piece of meat that I have to know how to cure.
Aber jetzt, nachdem ich genügend von ihnen gesehen hatte, den Verletzten und Toten, lassen sie mich kalt. Sie sind ein Stück Fleisch, das ich heilen muss. Das ist mein Job. Und manchmal kann ich nicht alle retten. Das muss ich akzeptieren, sagt der Sanitäter. Stumpf werden, das sei ein Teil eines jeden Soldatenlebens. Nur so könne man seinen Job machen, nur so könne man töten, sagt der Militärpolizist Leon. Er erinnert sich an einen Moment im Irak, als er selbst tötete. Auf Befehl, wie er sagt.
You're forced in a natural type of reflexive way to respond.
Es sei wie ein natürlicher Reflex. Er sei wie ein Roboter gewesen, der auf ein feindliches Feuer reagiert habe. Erst später habe er mit seinen Kollegen darüber gesprochen. Nicht ernsthaft, sondern zynisch hätten sie Witze gerissen, wer mit welchem Ausdruck den Abzug gezogen habe. Nur so könne man über das Töten sprechen, den Stress bewältigen. Seit 10 Jahren kämpfen die NATO-Truppen in Afghanistan gegen die Taliban. Doch diese sind in vielen Gebieten stärker denn je. Auf die Frage der Sinnhaftigkeit ihres Einsatzes zucken deshalb beide Soldaten mit den Schultern. Leon wird noch bis im Sommer 2012 in Afghanistan im Einsatz stehen. Giovanni geht nach Hause. Er freue und fürchte sich gleichzeitig vor der Heimkehr. Nach einem Jahr habe er sich an den Krieg gewöhnt. Jetzt müsse er sich wieder an den Frieden gewöhnen.
Karin Wenger. Vom Frieden ist Afghanistan aber immer noch weit entfernt, von Stabilität und Wohlstand auch. Und es sterben Jahr für Jahr nicht weniger Menschen, sondern mehr. Die Taliban scheinen nicht schwächer, sondern eher stärker zu werden. Und trotzdem, es gibt auch vereinzelt Fortschritte. Im Schulwesen zum Beispiel, in Sachen Medienfreiheit, bezüglich Infrastruktur oder im Gesundheitswesen. Fredrik Steiger berichtet.
Wenn es ums Beschönigen geht, kann kaum einer dem afghanischen Präsidenten Hamid Karzai das Wasser reichen. Das Land sei dank seiner geografischen Lage, dank seiner vermuteten großen Rohstoffvorräte von zentraler Bedeutung für ganz Asien.
It is our location and mineral wealth that will be of central importance to the Asian continental economy.
Außerdem sei seine Regierung imstande, immer mehr Verantwortung zu übernehmen.
Take more responsibility while we take more of the burden on our shoulders and relieve you of the burdens and responsibilities that you have today in Afghanistan.
Die Korruption werde entschieden bekämpft. 10 Jahre nach der Vertreibung der Taliban aus Kabul gebe es Fortschritte an allen Fronten, behauptet er. Dem widerspricht krass die jüngste Lagebeurteilung durch die UNAMA, die UNO-Mission in Afghanistan. Sie malt düstere Zukunftsaussichten. 36% der Afghanen leben in Armut, rund ein Drittel ist arbeitslos, der Hälfte fehlt sauberes Trinkwasser. Und vor allem, allein von Januar bis Juni forderte der Krieg fast 1500 Tote, mehr als je zuvor in den vergangenen 10 Jahren. Über 80% der Opfer gehen auf das Konto der Taliban. Und noch immer ist Afghanistan das Opiumanbauland schlechthin. Dennoch hat Präsident Karzai nicht gänzlich Unrecht. Die frühere Weltbankchefin in Kabul, Maryam Sherman, fordert eine differenzierte Sicht.
We mustn't throw out, you know, in our worry about some of the negative things happening. We need to remember these things are going on and they're all through the government of Afghanistan.
Die ständigen Negativschlagzeilen verdrängten, dass es vielerorts Fortschritte gebe. Als Beispiel nennt sie die stark gesunkene Kindersterblichkeit.
You can look now, the infant mortality rate in Afghanistan has dropped.
Auf 4-Geber-Konferenzen seit 2002 wurden für Afghanistan insgesamt rund 70 Milliarden Dollar an Entwicklungshilfe beschlossen. Nicht eingerechnet sind da die Hunderten von Milliarden an Militärhilfe. Das ist pro Kopf der Bevölkerung mehr Hilfsgeld als für jedes andere Land der Welt. Riesige Summen sind nutzlos versickert, Milliarden verschlang die grassierende Korruption und manche Verbesserungen wurden wegen der Intensivierung des Krieges rasch wieder zunichte gemacht. Aber richtig ist auch, wie Kanadas Verteidigungsminister Peter MacKay sagt,
if somebody says, give us one good reason why we should be in Afghanistan, so girls can go to school and get an education.
Frage man ihn nach einem guten Grund, weshalb man in Afghanistan bleiben müsse, dann sage er, erstmals könnten Mädchen zur Schule gehen. Doch auch hier gilt, die Taliban haben so manche neu gebaute Mädchenschule bereits wieder zerstört. Die Parlamentsabgeordnete Fawzia Koofi wiederum verweist auf die politischen Fortschritte.
With all these problems, you have democracy, at least even in the weak form, but democracy participating.
Noch sei die afghanische Demokratie schwach und mangelhaft. Aber zum ersten Mal in der Geschichte existiere sie, und zwar unter Einbezug der Frauen. Die führende Menschenrechtlerin des Landes, Sima Samar, sieht in der Medienfreiheit und Vielfalt den Hauptfortschritt.
In Afghanistan, when we had the Russian, we had only one radio, national radio and one TV, which was.
Früher habe es nur den Staatsrundfunk gegeben, unter den Taliban sei Fernsehen gar verboten gewesen, jetzt existierten mehrere Fernseh- und hunderte von Radiosendern und Zeitungen. Manches hat sich also tatsächlich verbessert in Afghanistan. Vor allem bei der Bildung, im Gesundheitswesen, bei den Freiheiten, bei der Infrastruktur.
Das KV ist nach wie vor die beliebteste aller Berufslehren in der Schweiz. Rund 10.000 junge Menschen haben in diesem Sommer eine KV-Lehre abgeschlossen. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie auch alle einen Job finden. Jeder und jede Vierte steht dieses Jahr ohne Stelle da. Das sind fast 4% weniger als letztes Jahr zwar, aber doch noch zu viele, findet der Kaufmännische Verband Schweiz. Klaus Ammann.
Dass jeder vierte KV-Lehrling nun nach den Sommerferien ohne Stelle dasteht, das sei in erster Linie ein Terminproblem, stellt der Kaufmännische Verband Schweiz fest. Viele Arbeitgeber hätten noch nicht gemerkt, dass die Lehrabgänger Mitte Jahr auf den Arbeitsmarkt kommen. Bis im November hätten dann nämlich 85% der Lehrabgänger eine Stelle. Das zeigen die Zahlen der vergangenen Jahre. Ein halbes Jahr ohne Stelle, das sei jedoch frustrierend. Und, betonen die Verantwortlichen, auch Ende Jahr sei noch jeder siebte Lehrabgänger ohne Stelle, also deutlich mehr als die offizielle Jugendarbeitslosenquote von aktuell 3,2% erwarten ließe. Nun müssten endlich die vielen Trittbrettfahrer unter den Unternehmen in die Pflicht genommen werden. Rund 70% der Unternehmen bilden laut dem KV Schweiz nämlich niemanden aus und stellen keine Berufseinsteiger ein. Auf erfahrene Berufsleute sind jedoch auch sie sehr wohl angewiesen. Mit einem sogenannten Berufseinstiegsfonds will der KV Schweiz die Last wenigstens ein wenig umverteilen. Betriebe, die keine Berufseinsteiger einstellen, müssten in diesen Fonds einzahlen. Mit dem Geld könnten dann die Unternehmen, die Lehrabgängern eine Chance geben, unterstützt werden. Wie der Fonds genau funktionieren und vor allem wie viel Geld hineingesteckt werden soll, das müsse erst politisch diskutiert werden. Das Wichtigste ist laut dem KV Schweiz, die Öffentlichkeit für das Problem der arbeitslosen Lehrabgänger zu sensibilisieren. Ein Problem, das sich in der aktuell unsicheren Wirtschaftslage schon nächstes Jahr noch verschärfen könnte.
Klaus Ammann, wir kommen gleich zurück aufs Thema im Tagesgespräch mit Andrea Ruckstuhl. Er ist beim KV für die Lehre und Lehrlinge zuständig. Zuerst aber nochmals die Schlagzeilen dieses Mittags. Thomas Fuchs.
Die Schweizer Börse ist mit deutlichen Verlusten in die neue Woche gestartet. Gegenwärtig ist der Swiss Market Index 3,2% im Minus. Besonders unter Druck kamen die Aktien der Grossbanken CS und UBS. Die Zahl der Übernachtungen in der Schweiz ist im Juli im Vergleich zum letzten Jahr um 3,5% zurückgegangen. Neben dem starken Franken setzte offenbar auch das schlechte Wetter dem Tourismus zu. Und die Schweizer Bauern haben im letzten Jahr deutlich weniger verdient. Das Einkommen eines durchschnittlichen Landwirtschaftsbetriebes sank um 8,5% auf noch etwas mehr als 55.000 Franken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.